Hebräerbrief im Kapitel 3 steht Folgendes. Sagt der Herr, ich glaube durch Paulus: Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen sind? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Hebräer 11 sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott hatte sein Volk an die Grenze des verheißenen Landes gebracht. Und der Herr hatte ihnen verheißen, ihnen das Land zu geben. Die Kundschafter sind in das Land reingegangen und haben gesehen, es war ein gutes Land. Es ist genau so, wie der Herr es verheißen hat. Aber diese 10 Kundschafter und das Volk, die haben nicht auf die Verheißung Gottes geschaut, nicht auf Gott vertraut, sondern sie haben auf sich selbst geschaut, auf ihre eigenen Umstände. Und sie haben Panik bekommen und haben rebelliert, waren Gott ungehorsam. Und Ungehorsame und Ungläubige können das verheißene Land nicht erben. Die können nicht in seine Ruhe eingehen, so wie wir gerade gelesen haben im Hebräerbrief. Sie haben zu Gott gesagt, es wäre besser in der Wüste zu sterben, als zu kämpfen und das verheißene Land einzunehmen. Und Gott hat ihren Wunsch erhört. Und er hat gesagt, 40 Jahre lang müsst ihr in der Wüste umherwandern, bis alle, die über 20 Jahre alt waren, diese rebellische Generation, gestorben sind. 40 Jahre lang. 2 Jahre lang waren sie schon unterwegs, also nochmal 38 Jahre, insgesamt 40 Jahre. Und das war eine Generation, die war nicht nur rebellisch diesen einen Tag, wo sie nicht einziehen wollten in das verheißene Land, sondern die waren rebellisch die ganzen 40 Jahre lang. Der Stephanus gibt uns das Kommentar dazu in der Apostelgeschichte im Kapitel 7. Da sagt er, Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Meer des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buch des Propheten: Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Also das Volk hat diese ganze Zeit in der Wüste Götzendienst betrieben. Sie haben nicht dem Herrn geopfert, sie haben nicht das Passafest gefeiert. Und sie werden das Land nicht in Besitz nehmen, weil sie ein rebellisches Herz hatten, ein ungehorsames, ein ungläubiges. Aber Gott hat gesagt, eure Kinder, die werden das Land einnehmen, die werde ich in das Land bringen und ihnen werde ich es zum Besitz geben. Seht ihr, Gott ist treu und Gott ist souverän. Gott wird seine Pläne ausführen. Gott wird treu zu seinen Verheißungen stehen. Aber wenn wir ungehorsam sind, wenn wir ungläubig sind, dann vermissen wir seinen Segen. Und verzögern vielleicht seine Pläne, aber wir können sie nicht aufhalten. Aber wir selbst, wir vermissen seinen Segen. Na, wir können gerettet sein, wir können Jesus vertrauen, aber wir können rebellisch sein und wir vermissen den Segen. Ja, wir werden irgendwann in den Himmel kommen, aber wir vermissen den Segen, den Gott für uns hat, auf dem Weg dorthin. Gott ist souverän, er wird seinen Plan vollbringen. Der hängt nicht von uns ab. Aber wie es uns dabei ergeht, das hängt von uns ab. Wenn wir nicht gläubig sind, wenn wir dem Herrn nicht vertrauen, wenn wir rebellisch sind, ungehorsam sind, dann vermissen wir, was Gott für uns hat. Und diese nächsten 6 Kapitel hier im 4. Mose, das werden Ereignisse sein, die wir sehen während dieser 38 Jahre lang in der Wüste. Aber jetzt wird der Herr mal diese junge Generation ermutigen. Diese, die unter 20 Jahre alt waren. Die, die jetzt wegen der Sünde ihrer Väter 38 Jahre lang in der Wüste rumziehen müssen. War der längste Begräbnisumzug der Geschichte. Und die haben ganz sicher Ermutigung gebraucht. Wir waren 38 Jahre lang in der Wüste, ohne dass wir dran schuld sind. Oh Mann, ist nicht einfach, ist schwer. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde. Also seht ihr, er sagt nicht, falls ihr hinkommt, sondern er sagt, Leute, wenn ihr hinkommt. Der Herr garantiert ihnen, ihr werdet hinkommen. Ich werde euch das Land geben. Aber wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde, und ihr in dem Land ein Feueropfer opfert, ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer, um ein Gelübde zu erfüllen, oder als freiwillige Gabe oder an euren Festen, um den Herrn einen wohlgefälligen Geruch zu bereiten von Rindern oder Schafen, dann soll der, der dem Herrn seine Gabe darbringt, als Speisopfer darbringen ein Zehntel Weizengrieß, gemengt mit einem Viertel hin Öl, und als Trankopfer sollst du ein Viertel hin Wein opfern, zu dem Brandopfer oder zu dem Schlachtopfer bei jedem Schaf. Oder bei einem Widder sollst du als Speisopfer zwei Zehntel Weizengrieß opfern, gemengt mit einem Drittel hin Öl. Und als Trankopfer sollst du ein Drittel hin Wein darbringen, ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn du ein junges Rind als Brandopfer oder als Schlachtopfer opferst, um ein Gelübde zu erfüllen oder ein Heilsopfer für den Herrn, dann soll man zu dem jungen Rind als Speisopfer drei Zehntel Weizengrieß darbringen, gemengt mit einem halben Hin Öl. Und als Trankopfer sollst du ein halbes Hin Wein darbringen, ein Feueropfer von wohlgefälligem Geruch für den Herrn. So soll es gemacht werden bei jedem Rind oder bei jedem Widder oder bei jedem Schaf oder bei jeder Ziege. Nach der Zahl, die ihr opfert, sollt ihr so bei einem jeden machen nach ihrer Zahl. Gott erinnert sich hier an Gottes Wort. Es ist wichtig, gehorsam zu sein. Er erinnert sie an die Opfer. Diese Opfer, die ihre Eltern nicht praktiziert haben oder nicht praktizieren werden, die nächsten 38 Jahre. Und erinnert sie an die Gemeinschaft mit ihm. Das war, was die Opfer bedeutet haben. Wie wichtig die Gemeinschaft mit ihm ist. Diese Opfer, die hier beschrieben worden sind, das sind nicht Opfer für Sünde. Das sind Gemeinschaftsopfer und Opfer der Hingabe. So dieser freiwillige, spontane Ausdruck unserer Dankbarkeit und Liebe an Gott. Fünfmal steht hier, dass es ein wohlgefälliger Geruch ist für den Herrn. Es freut den Herrn, wenn wir ihn suchen und wenn wir uns ihm hingeben. Und er sagt dieser jüngeren Generation, er sagt, wenn ihr in das Land kommt, dann, wenn eure ungehorsamen götzendienerischen Väter gestorben sind, dann denkt an mich. Vernachlässigt nicht die Gemeinschaft mit mir. Und er ergänzt hier diese Opfervorschriften ein bisschen, wenn wir das vergleichen mit dem, was wir im 3. Mose gelesen haben. Wenn sie in das verheißene Land kommen, dann wird noch die Frucht des Landes diesen Opfer hinzugefügt. Was hier vor allem neu ist, ist der Wein. Wein war ein Zeichen der Freude. Freude des Herrn. Und dann ist bei dem Opfer noch Weizengrieß. Prophetisch spricht das von Jesus, dem Brot des Lebens. Und Öl. Öl spricht vom Heiligen Geist. Der Herr freut sich drüber, wenn wir dankbar sind. Wenn wir ihm unsere Lobpreisopfer bringen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm verbringen wollen. Und wir brauchen das auch, dankbar zu sein für diese materiellen Segnungen, auch für die geistlichen Segnungen, die er uns gegeben hat. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, von wem wir das alles haben, was wir haben. Und müssen uns daran erinnern, an das, was der Herr für uns getan hat. Das ist, wenn wir Abendmahl feiern. Ein großer Teil davon ist, dass es genau darum geht. Brot und Wein, dass wir uns erinnern und dran denken, was Jesus für uns getan hat und ihn feiern, ihn preisen für das, was er getan hat. Vers 13. Jeder Einheimische soll das so tun, wenn er ein Feueropfer von wohlgefälligem Geruch dem Herrn darbringt und wenn ein Fremder bei euch wohnt oder wer in eurer Mitte ist bei euren künftigen Generationen und er opfert dem Herrn ein Feueropfer von wohlgefälligem Geruch, dann soll er es ebenso tun, wie ihr es tut. In der Versammlung soll ein und dieselbe Ordnung gelten für euch und für den Fremden, der bei euch wohnt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Wie ihr, so soll der Fremde sein vor dem Herrn. Ein und dasselbe Gesetz und ein und dasselbe Recht soll für euch gelten und für den Fremden, der bei euch wohnt. Ein Gesetz, eine Ordnung für die Israeliten, genauso wie für die Ausländer, für die Ägypter und für die Moabiter, die alle anderen, wer sonst noch dabei war, vielleicht Midianiter, die mit ihnen mitgezogen sind, die mitgereist sind. Die sind alle eingeladen, Anteil zu haben an der Gemeinschaft mit dem Herrn. Alle eingeladen, mit den Israeliten zu opfern. Aber es gelten dieselben Regeln für alle. Es gibt keine Ausnahmeregeln, weil ihre Kultur anders ist oder weil sie andere Opferriten kennen oder ihre religiösen Praktiken zu berücksichtigen. Sagt der Herr, nein, das sollt ihr nicht tun. Sie müssen nicht mit euch ziehen, aber sie sind eingeladen, mit euch zu ziehen. Aber wenn sie mit euch leben wollen, wenn sie mit euch anbeten wollen, dann gilt ein Gesetz. Es gibt einen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und vielen Menschen gefällt das nicht. Viele Menschen sagen, nein, ich will mein eigenes Ding drehen. Nein, nicht nur den Weg, sondern ich will einen anderen Weg nehmen. Meditieren oder Yoga oder Islam, was immer. Aber das ist mir zu eng. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vielen Menschen gefällt es nicht. Aber das ändert nichts. Gott sagt, das ist der Weg. Es gibt einen Weg, zu mir zu kommen. Und da sind alle gleich vor mir. Und alle müssen den gleichen Weg gehen. Es gibt nicht verschiedene Gruppen oder verschiedene Arten. Alle haben das Recht, zu Gott zu kommen in Jesus. Johannes 1, Vers 12, da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So viele ihn aufnahmen. Alle sind eingeladen. Aber wenn sie kommen wollen, dann gibt es keine Ausnahmen. Dann gibt es einen Weg. Ein Weg für die Israeliten, ein Weg für die Ausländer. Selbe Weg. Also selbe Recht, selbe Gesetz, selbe Vorschriften für die Israeliten und für die Ausländer. Ihr könnt sicher einige Prinzipien für die Ausländerpolitik davon ableiten, aber auch für unsere Familien. Es gibt nicht zwei Standards, nämlich einen. Sagt nicht, hey, Gottes Wort ist unser Maßstab für unsere Familie und wir glauben, dass das richtig ist und dass was gegen Gottes Wort ist, dass es falsch ist. Nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel, dass Unzucht Sünde ist. Aber wir wollen uns nicht, dass sich unsere Tochter von uns entfremdet, deswegen erlauben wir ihrem Freund bei ihr zu übernachten. Normalerweise würden wir es nicht gutheißen, würden es nicht erlauben, aber wir machen eine Ausnahme. Wir schrauben unseren Standard ein bisschen hinunter für sie. So nach der Art, weil wir keinen psychischen Stress wollen, erlauben wir unserer Tochter ihr Leben zu zerstören. Tut es nicht. Nicht zwei Standards. Ihr Väter sagt, es gibt einen Weg, den wir gehen wollen in unserer Familie. Und das ist Gottes Weg. Und Kids, wenn ihr unter unserem Dach leben wollt, dann ist das der Weg. Gibt keine Kompromisse mit biblischen, moralischen Standards. Lasst euch nicht manipulieren. Ein Weg für alle, ein Standard für alle. Vers 17. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde, dann soll es geschehen, wenn ihr von dem Brot des Landes esst, dann sollt ihr dem Herrn ein Hebopfer abheben. Als Erstling eures Schrotmehls sollt ihr einen Kuchen als Hebopfer abheben. Wie das Hebopfer der Tenne, so sollt ihr dieses abheben. Von dem Erstling eures Schrotmehls dürft ihr dem Herrn ein Hebopfer geben, in allen, oder sollt ihr dem Herrn, Entschuldigung, ein Hebopfer geben, in allen euren zukünftigen Generationen. Wenn ihr in das Land gekommen seid, in das Verheißene, dann gebt mir die Erstlinge von der Frucht eurer Arbeit, von den Segen, den ich euch gebe. Wenn wir es auf heute umlegen, wäre das meistens Geld, die Erstlinge unseres Einkommens. Aber es ist auch wieder so eine Erinnerung. Wenn ihr in das Land kommt, dann gebt mir die Erstlinge. Erinnert euch daran, von wem ihr das alles bekommen habt. Wer euch die Fähigkeiten gegeben hat. Wer euch die Möglichkeiten geschenkt hat, das zu verdienen, das einzunehmen, das zu ernten. Wer euch das Land geschenkt hat. 5. Mose, Kapitel 8, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, ist gerade ein paar Seiten zum Rüberblättern. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechte und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, dass deine Federn nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Und dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Es ist wichtig, auch für uns, gerade in unserem Land, wo es uns so gut geht, wo wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir nicht auf den Herrn vergessen und vergessen, von wem wir diesen ganzen Segen haben. Nicht stolz werden und sagen, hey, ich bin's. Ich bin so intelligent. Ich arbeite so hart. Ich hab's verdient. Nee, wer hat dir die Fähigkeit gegeben zu arbeiten? Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, in so einem Land zu wohnen, wo es uns so gut geht? Ist der Herr. Lasst uns nicht drauf vergessen. Lasst uns ihn nicht vergessen, wenn es uns gut geht. Lesen wir weiter im Vers 22. Und wenn ihr aus Versehen sündigt und nicht alle diese Gebote tut, die der Herr zu Mose geredet hat, alles, was der Herr für euch durch Mose aufgetragen hat, von dem Tag an, als der Herr Gebote gab, und weiterhin für eure Generationen, dann soll es geschehen, wenn es vor den Augen der Gemeinde verborgen, aus Versehen geschehen ist, dann soll die ganze Gemeinde einen Jungstier als Brandopfer opfern zum wohlgefälligen Geruch dem Herrn, samt einem Speisopfer und einem Trankopfer nach der Vorschrift und einen Ziegenbock als Sündopfer. Weil es jetzt das Sündopfer, das Sünde sühnen sollte. Und der Priester soll Sühnung erwirken für die ganze Gemeinde der Söhne Israel, und es wird ihnen vergeben werden, denn es war ein Versehen, und sie haben ihre Opfergabe, ein Feueropfer für den Herrn und ihr Sündopfer vor den Herrn gebracht wegen ihrer Sünde aus Versehen. Und es wird der ganzen Gemeinde der Söhne Israel vergeben werden und dem Fremden, der in ihrer Mitte wohnt, denn dem ganzen Volk geschah es aus Versehen. Vers 27. Und wenn eine einzelne Person aus Versehen sündigt, dann soll sie eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Und der Priester soll Sühnung erwirken für die Person, die sich versehentlich vergangen hat, durch eine Sünde aus Vergehen vor dem Herrn, um Sühnung für sie zu erwirken. Und es wird ihr vergeben werden. Für den Einheimischen unter den Söhnen Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte wohnt, sollt ihr ein und dasselbe Gesetz haben für den, der aus Versehen etwas tut. Also jemand sündigt unabsichtlich. Vielleicht ist es ihm auch nicht bewusst, dass es Sünde ist. Vielleicht aus Unverständnis. Aber nicht mit rebellischem Herzen, sondern Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er sündigt aus Versehen und handelt gegen das Wort Gottes oder unterlässt etwas, was der Herr uns auftragt. Ne? Im Neuen Testament, ich glaube, Jakobus sagt uns auch, wenn jemand weiß, das Gute zu tun und es nicht tut, auch das ist ihm Sünde. Ich glaube, wir haben alle sehr viele versehentlichen Sünden, die uns nicht bewusst sind. Unbewusste Sünden. Oh, jeder von uns. Deswegen ist es so ein Schwachsinn von diesen Psychotheorien, die sagen, du musst in dein altes Leben zurückgehen und zuerst alles bereinigen und alle Sünde aus deinem Leben bekennen, weil sonst liegt der Fluch auf dir, du bist in die dritte und vierte Generation. Das sind nicht nur die Psycho-Leute, Derek Prince und die tollen Lehren, dieser Fluch und alle Sünden. Und ich sage euch heute, es gibt so viele Sünden, die uns nicht mal bewusst sind. So viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, die wir nicht wahrgenommen haben, die uns nicht mal aufgefallen sind. Das ist Schwachsinn. Gott sei Dank gibt es ein Opfer für unsere Sünden, für unsere unbewussten Sünden. Das bezahlt für unsere Schuld, wie wir gleich sehen werden. Viele Sünden sind uns nicht bewusst. Aber was auch wichtig ist, sie sind trotzdem noch Sünden. Wir können nicht sagen, ja, was mir nicht bewusst ist, wo ich mir keiner Schuld bewusst war, das war keine Sünde. Na, wenn du eine Stopptafel überfährst, dann hast du das Gesetz gebrochen, ob du die Tafel gesehen hast oder nicht. Und wenn zufällig gerade ein Polizist dort steht, dann schreibt er dir einen Strafzettel auf. Wurscht, ob du sagst, ich habe es gesehen oder ich habe es nicht gesehen. Bist trotzdem schuldig geworden. Und so ist auch hier trotzdem ein Opfer erforderlich. Man trifft immer wieder Leute, die sagen, ich brauche Jesus nicht, weil ich bin kein Sünder. Wir sind keine Sünden bewusst. Auch die können wir fragen, ja, was ist mit deinen unbewussten Sünden? Was machst du damit? Auch du brauchst Jesus. Jeder braucht ein Opfer. Und das ist das Wunderbare an der Stelle. Gott hat Vorsorge getroffen. Es gibt ein Opfer für unsere Sünden. Jesus ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt unsere Schuld. Und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann hat er bezahlt für unsere Sünden. Für die Bewussten und auch für die Unbewussten. Und wir können frei sein davon. Wir müssen nicht zurückgehen in die Vergangenheit und jede einzelne Sünde bekennen. Ja, wenn es uns bewusst wird und der Herr uns das aufzeigt durch seinen Heiligen Geist, klar, dann bringen wir es zu ihm und bekennen ihm unsere Schuld. Aber wir müssen nicht da sitzen und weiß nicht, unseren Nabel bestarren und in unserem Leben wühlen, um so richtig festgekettet sein in der Vergangenheit. Es sind viele verrückte Lehren, die da herumschwirren in unserer Welt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vers 30. Aber die Person, die mit erhobener Hand handelt, von den Einheimischen und von den Fremden, die lästert den Herrn und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person soll unbedingt ausgerottet werden. Ihre Schuld ist auf ihr. Also die mit rebellischem Herzen sündigen. Mit erhobener Hand heißt es hier, die ihre Faust gegen Gott schütteln. Die sagen, Gott, ist mir egal, was du sagst. Gott, du bist mir egal. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will in Sünde, ich will in Rebellion gegen dich leben. Diejenigen, die nicht bußfertig sind. Diese Personen, die Gott ablehnen, die offen rebellieren, die wurden nicht geduldet in Israel. Der Herr sagt, diese Person soll ausgerottet werden aus dem Volk. Die Entsprechung im Neuen Testament wäre, denke ich, Gemeindezucht. Wo der Herr sagt, wenn jemand bewusst in Sünde, in Rebellion beständig leben will, dann soll den aus eurer Mitte ausschließen. Weil ein bisschen Sauerteig durchsauert den ganzen Teig, wird die ganze Gemeinschaft versauen. Und Ziel ist natürlich, ihn es bewusst zu machen und ihn zurückzugewinnen. Erinnert uns auch daran, dass der Lohn der Sünde Tod ist. Sünde hat immer negative Konsequenzen in sich. Sünde bringt immer Tod. Und auf Gotteslästerung, auf Rebellion stand die Todesstrafe in Israel. Wir sehen sogar, dass Gott das selbst immer wieder ausgeführt hat. Gegen die, die öffentlich gegen ihn rebelliert haben, die mit erhobener Faust gegen ihn gehandelt haben. Wir haben das erst im letzten Kapitel gesehen, diese Kundschafter. Gott hat sie auf der Stelle durch eine Plage hingerichtet. Wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, durch Feuer vom Himmel oder dass er sogar einmal den Boden aufgetan hat und diese Rotte, diese Übeltäter aufgefressen hat, sozusagen. Aber offene Rebellion, Gotteslästerung wurde nicht geduldet von Gott. Und da ist auch ein allgemeines Prinzip da drin. Bewusste Sünde, das kostet uns was. Wir können nicht nur sagen, ja, ich bringe ein Opfer da und es ist okay. Nee, wenn du bewusst sündigst, Gesetz Israels, wenn du gestohlen hast, musstest du es zurückgeben und musstest Wiedergutmachung leisten. Je nachdem, nochmal 20% drauflegen oder manchmal die Hälfte drauflegen oder das Doppelte oder das Vierfache. Auf Ehebruch stand die Todesstrafe. Du konntest nicht nur ein Opfer bringen und es war okay. Du musstest die Konsequenzen tragen. Das sagt er hier. Ihre Schuld ist auf ihr, auf dieser Person, die bewusst gegen den Herrn sündigt. Und dann sehen wir hier gleich ein Beispiel. Vers 32. Und als die Söhne Israel in der Wüste waren, da fanden sie einen Mann, der am Sabbattag Holz auflas. Und die ihn gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde. Und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm getan werden sollte. Da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll unbedingt getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus, und sie steinigten ihn, dass er starb, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Es war seit über einem Jahr klar, dass sie nicht arbeiten durften am Sabbat. Und jeder kannte die Strafe dafür. Ich lese euch vor aus 2. Mose Kapitel 13. Habe ich das falsche Kapitel hier? Schauen wir mal. 32. Ist es doch 31? 31. Ah ja, hier ist es. Stimmt. Boah. Ich habe 2. Mose 13 aufgeschrieben statt 31. Ein kleiner Gelasteniker. Okay, jetzt haben wir es. 2. Mose Kapitel 31 ist es. Genau hier, Vers 12. Der Herr redete zu Mose und sprach, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats seine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Also es war ganz klar, was der Herr gesagt hat im Gesetz. Es war diesem Mann auch ganz klar. Das war, stell mir vor, irgendwie so ein selbsternannter Reformer, der sich gedacht hat, wir müssen der Nation zeigen, wir müssen das nicht tun, wir müssen uns nicht an diese Gesetze halten. Und der rausgegangen ist und gearbeitet hat, Holz aufgelesen hat. Am Sabbat. Puh, jetzt, wir lesen das und wir denken uns, Mann, ist das nicht ein bisschen hart? Er klaubt da so ein paar Stecken auf, ein paar Äste Und dafür wird er hingerichtet. Ist das nicht ein bisschen hart? Und es scheint, dass das Volk dasselbe gedacht hat. Weil obwohl Gott klar gesagt hat, was passieren soll mit so einem Mann, haben sie ihn trotzdem nochmal in den Gewahrsam genommen und haben lieber nochmal nachgefragt, Herr, sollen wir es auch wegen so einer Kleinigkeit tun? Und die Antwort Gottes war, ja, absolut. Dieser Mann soll hingerichtet werden. Warum war Gott so streng? Warum war er so konsequent bei der Durchsetzung dieses Sabbatsgebots? Die Antwort ist wieder, weil diese Dinge im Alten Testament ein Bild sind für uns im Neuen Testament. Gott wollte nicht, dass dieses Bild versaut wird. Er gibt uns hier ein absolutes Bild. Absolute Sabbatruhe. Das ist ein Bild für uns. Sabbat ist einerseits, das ist mehr so der äußere Aspekt davon. Gott hat gesagt, 6 Tage soll der Mensch arbeiten und einen Tag soll er ruhen. Soll sich entspannen, sich auf Gott ausrichten. Und das ist gut für uns. Es muss nicht unbedingt der Sabbat sein, der Samstag, aber es ist gut für uns, dieses Muster. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Es ist gut für unseren Leib. Und wenn wir das zu sehr übertreiben und uns nicht dran halten, dann werden wir auch krank. Aber wichtiger Aspekt davon ist natürlich der prophetische. Kolosser 2, Vers 16, da heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Also all dieser Sabbat, die Speisen, die Opfer, die Feste Israels. Vers 17 heißt es, diese Dinge, die sind alle ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist der Christus. Also wir haben Jesus, in dem diese Dinge erfüllt sind, von dem diese Dinge sprechen. Aber diese Dinge sind sozusagen ein Schatten, den er vorausgeworfen hat. Na, Jesus ist das Licht. Kommt von der Seite. Im Alten Testament auf der anderen Seite haben wir einen Schatten von diesen geistlichen Dingen. Und der Sabbat war so ein Schatten. Und deswegen war es dem Herrn so wichtig, dass diese Sabbatruhe absolut ist. Dass diese Sabbatruhe nicht verletzt wird. Weil diese Sabbatruhe ist ein Bild für Jesus. Und in ihm haben wir absolute Ruhe. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, und ihr werdet Ruhe finden. Hebräer Kapitel 4, Verse 8 bis 11. Denn wenn Josua sie, dieses Volk, in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben? Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, das heißt in Jesu Ruhe, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Jesus ruht von seinem Werk heute. Jesus hat Preis für unsere Schuld bezahlt am Kreuz, ein für alle Mal. Es ist bezahlt, es ist erledigt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Aber der Herr sagt uns hier in dieser Stelle im Hebräerbrief auch, wir sollen eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen. Dass auch wir ruhen von unseren Werken. Wir haben diese Tendenz als Menschen, dass wir uns zu Gott hinverdienen wollen. Gott, ich tue gute Werke und ich bete 5-mal am Tag und ich lese so und so viele Seiten in der Bibel und ich besuche meine Nachbarin und dann, Gott, wirst du mich annehmen und dann wirst du mich segnen. Und wir tun das, wir wollen uns was verdienen, dass wir dann sagen können, ja, es ist meine Leistung. Bin ich nicht toll, ich habe mich zu Gott hinverdient. Oder Gott segnet mich, weil ich so geistlich bin und weil ich so gesetzlich bin und diese Dinge so gut halte und weil ich so viel in der Bibel lese. Deswegen segnet mich Gott. In Johannes 6, Vers 28, da kamen die Leute zu ihm und sie haben gesagt, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht nicht um deine Werke. Es geht um sein Werk. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir daran glauben. Dass wir es annehmen, was er für uns getan hat und dass wir ruhen von unseren Werken vor Gott. In dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat die Erlösung für uns verdient. Jesus hat allen Segen von Gott, dem Vater, für uns schon verdient. Jesus sagt, es ist mein Werk. Füg dem nichts hinzu. Versuch nicht, mir auszuhelfen. In 2. Mose im Kapitel 35, ich bin wirklich ein Gelasteniger heute. 2. Mose Kapitel 35, Vers 3 heißt es, ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Er hat es ganz spezifisch gesagt, er soll kein Feuer anzünden. Am Sabbat. Und da ist dieser Mann, der Äste aufklaubt. Am Sabbat. Soll kein Feuer anzünden. Aber wenn du Holz aufliest, wenn du hinzufügen willst, dann wird es dir genauso gehen wie dem Mann. Es wird dich geistlich umbringen. Du wirst geistlich ausbrennen. Gesetzlichkeit. Menschen, die sagen, ja, Jesus, ich glaube, du bist für mich gestorben, du hast mich erlöst. Ja, du hast sogar den Segen Gottes für mich erkauft. Ja, es ist so wunderbar und es macht mich so warm ums Herz, aber ich möchte diesem Feuer noch ein bisschen was hinzufügen. Ich möchte noch ein bisschen selber einheizen, sozusagen. Ich möchte es noch ein bisschen heißer machen. Mein eigenes Feuer anzünden. Ich möchte ihm hinzufügen. Und dann denke ich mir, hey, ich bin auch ein bisschen heißer als alle anderen. Und ich werde 3 Minuten beten, statt 2 Minuten. Und ich werde nicht nur meinen Zehnten geben, sondern 11,5%. Und dann wird Gott mich besonders segnen. Und vor allem alle anderen werden auch wissen, dass ich ganz besonders toll bin. Werden Pharisäer, werden gesetzlich. Und das ist nicht gesund für uns. Geistlich nicht gesund. Wenn wir gesetzlich werden, werden wir ausbrennen. Weil Gesetzlichkeit ist stressig. Das brennt uns aus, weil wir werden es nicht schaffen, unsere eigenen Maßstäbe zu halten. Und wenn das unsere Beziehung mit Gott ist, dass wir immer tun und verdienen müssen und diese Arbeitsbeziehung mit ihm. Das macht keinen Spaß. Und es brennt uns aus. Wir sind nicht geschaffen zu arbeiten, um uns irgendeine Ruhe zu verdienen oder irgendeinen Segen zu verdienen, sondern es ist umgekehrt. Das war das Alte Testament. Da war der Sabbat der letzte Tag. Erster Tag der Woche, Sonntag. Sabbat, letzter Tag. Und du musstest arbeiten, 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 arbeiten und dann irgendwann kam die Sabbatruhe. Für uns ist es genau umgekehrt. Jesus hat am Sonntag den auferstanden, hat den Preis bezahlt und wir ruhen in seinem Werk, in dem, was er für uns getan hat und leben daraus. Und dann kommen die Dinge, die wir für ihn tun. Aber es ist alles Gnade. Gesetzlichkeit bringt uns um. Es ist ganz Gnade, unsere Erlösung, auch das, wo Gott uns segnet, ist nicht wegen uns. Wir haben überhaupt nichts verdient vor Gott. Wir können überhaupt nichts verdienen vor Gott. Das ist sein Werk. Es wäre zu vergleichen, ich weiß nicht, wer den Mr. Bean-Film gesehen hat, ist ja schon älter jetzt, aber dieses Bild von der Mona Lisa. Meisterwerk. Ich weiß nicht, wie wertvoll es ist, wahrscheinlich Millionen, wenn man das verkaufen würde. Und Mr. Bean geht hin und versucht, das Bild zu verbessern. Nimmt seine Malfarben da und malt noch ein bisschen was dazu. Ist verrückt. Du kannst so ein Kunstwerk nicht verbessern. Du kannst es nur zerstören durch das, was du hinzufügen willst. Und unser Meister sagt, es ist vollbracht, mein Werk. Es ist schon perfekt. Du kannst es nicht besser machen, du kannst es nur zerstören, wenn du was hinzufügen willst. Jesus hat den Vorhang schon zerrissen. Weg ist schon ganz frei zu Gott. wir können durch unser Zutun die Tür nicht noch ein bisschen weiter aufmachen. Es geht nicht, ist schon ganz offen. Wegen dem, was Jesus getan hat. Und wir müssen es echt lernen, das anzunehmen und wirklich zu ruhen. Ich meine, wir wissen es da oben, aber wirklich zu ruhen. Das anzunehmen und das schätzen zu lernen. Und dann kommen wir mit ganz anderer Motivation zum Herrn. Wir kommen nicht, weil wir sagen, Herr, ich komme zu dir, weil ich was verdienen will von dir, sondern ich komme zu ihm und sage, Herr, ich liebe dich. Du bist so gut zu mir und ich reagiere einfach auf das, was du für mich getan hast. Und dann aus dieser Beziehung heraus, klar will ich ihm gefallen, klar will ich Gutes tun für ihn und Licht sein, und klar will ich ihn besser kennenlernen und in seinem Wort lesen und Gemeinschaft mit ihm haben im Gebet. Aber nicht um was zu verdienen, sondern einfach, weil ich reagiere auf seine Güte und auf seine Liebe für mich. Das ist, was hier gemeint ist, dass Jesus unser Sabbat ist, Jesus unsere Ruhe. Der Herr will uns dahin bringen und er sagt, seid eifrig, dass ihr eingeht in diese Ruhe. Der Herr will uns dorthin bringen, dass wir ruhen in seinem Werk und dass wir es einfach genießen, diese Beziehung mit ihm. Das ist die gute Nachricht. Der Herr hat uns befreit, um ihn zu genießen. Zweiter Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Paulus schreibt hier an den Timotheus, er sagt, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Seid stark in der Gnade. Seid stark in der Gnade. So ein Schlüssel für ein fruchtbares und glückliches christliches Leben. Schau dir gesetzliche Menschen an, die sind nicht fruchtbar. Haben keine Freude, keinen Frieden. Sind auch kein besonderes Licht für den Herrn. Sind eher verurteilend und verdammend. Es geht um Jesus, sei stark in der Gnade. Und dann wird nicht nur dein Leben reiner werden und ihm immer ähnlicher werden, sondern du wirst auch Frucht bringen für ihn und Licht sein für ihn. Ganz automatisch. Gott will eine Liebesbeziehung mit uns, keine Arbeitsbeziehung. Deswegen ist der Herr so streng hier. Deswegen will der Herr nicht, dass dieses Bild versaut wird. In Jesus haben wir absolute Sabbatruhe. Nicht nur ein bisschen und dann müssen wir noch Hölzchen sammeln und dazufügen. Nee, wir können absolut ruhen. Wir sind absolut sicher in ihm. Wir sind erlöst. Wir können ruhen in ihm und Segen von Gott erwarten. Und dann sind wir frei, ihn zu genießen und einfach zu reagieren auf seine Liebe und auf seine Güte uns gegenüber. Gnade, das ist sowas Wichtiges. Vers 37. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen, für alle ihre künftigen Generationen, und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden. Und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht in eurem Herzen und in euren Augen, ihr sollt nicht, okay, nochmal. Und ihr sollt nicht an, nicht eurem Herzen, ich lese in zwei Zeilen gleichzeitig. Das kann nicht funktionieren. Ja, ich habe eine Brille. Aber ich bin kurzsichtig eigentlich, nicht weitsichtig. Die bringt mir gar nichts auf die Nähe. Also nochmal. Es ist Gnade. Herr, stärk mich. Das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt, damit ihr an all meine Gebote denkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Heilig abgesondert seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, da ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Herr sagt ihnen, hier macht euch eine Erinnerung, dass ihr euch erinnert und dran denkt, wem ihr gehört. Das ist so ähnlich wie die Jugendlichen, die mit diesen Armbändern rumlaufen. What would Jesus do? Oder der Fisch am Auto. Sie uns daran erinnern. Oder vielleicht hast du einen Sprüchekalender auf dem Schreibtisch stehen. Sich erinnerst an den Herrn, wem du gehörst. Es ist wie ein Ehering. Er soll uns an die Beziehung mit dem Partner erinnern. Und Gott gibt ihnen hier einen ganz einfachen und praktischen Weg, sich zu erinnern. Macht euch so Quasten unten an euer Gewand. Und dann, wenn sie durch die Wüste gehen und wenn es vielleicht schwer ist und, ach Mann, sie sind schlecht drauf und sie senken ihren Blick und ach, schauen runter, sind die Quaste. Oh, ja, ich gehöre dem Herrn. Danke, Herr. Und ich erinnere mich an die Verheißungen, die er gegeben hat und an seine Worte für mich. Ist vielleicht auch ein Bild für den Himmel. Diese violette Purpur oder kann auch übersetzt werden blaue Purpur. Es ist gut, dass wir uns an ihn erinnern. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir auf dem Weg nach Hause sind. Wenn wir in unserer Wüste rumlaufen, in unserem Leben, wo wir vielleicht sogar wie dieses Volk Konsequenzen von Sünde tragen müssen. Vielleicht unserer eigenen, vielleicht weil andere gegen uns gesündigt haben. Und da sind negative Dinge in unserem Leben. Und das sind Narben in unserem Leben. Gewisse Narben werden wir wahrscheinlich bis an unser Lebensende mit uns rumtragen. Solche Dinge wie Scheidung, ja, Gott kann vergeben, aber das ist was Narben reißt, was man vielleicht immer mit rumträgt oder Mutter, die ihr Kind abtreiben lässt. Ja, Gott kann vergeben, aber das sind Dinge, ich weiß nicht, ob das... Es bleiben Verletzungen zurück. Es gibt ein Opfer für unsere Schuld. Jesus hat bezahlt. Aber manchmal wandern wir in der Wüste und das Leben ist nicht immer einfach. Und gerade mit solchen Dingen, es ist gut, wenn wir uns daran erinnern können. Und wir solche Quasten in unserem Leben haben. Und vielleicht auf unseren Kalender am Schreibtisch schauen und wenn wir vielleicht gerade deprimiert sind oder runtergezogen sind und uns daran erinnern, ja, wir gehören dir. Ich bin dein. Du hast mich erlöst, mich erkauft. Und Jesus, ich weiß, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg in den Himmel. Also kann ich auch das ertragen. Das wird nicht für immer sein. Jesus hat seinen Jüngern gesagt in Johannes 14, er hat gesagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So überleben wir die Wüste unseres Lebens. Uns daran erinnern, wo er ist. Ich komme wieder, sagt Jesus, und ich hole euch zu mir, damit ihr dort seid, wo ich bin in alle Ewigkeit. So können wir durch Wüstenzeiten durchgehen, indem wir aufschauen, indem wir für den Himmel leben, uns auf den Himmel ausrichten. Eines Tages, wenn wir nach Hause kommen, wird alles perfekt sein und alles wunderbar sein. Auch das ist in dem Paket drinnen, das Gnade heißt, das Jesus für uns erkauft hat. Lass uns beten. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen für deine Gnade heute Abend. Wir wissen, dass wir nichts verdient haben von dir und der Herr, wahrscheinlich schleppt jeder Einzelne von uns solche Narben mit sich rum. Dinge, wo wir einfach missgebaut haben oder wo andere Menschen uns verletzt haben, wo ja, Dinge, die wir vielleicht nie ganz loswerden. Nachteile in unserem Leben. Und das Leben ist nicht immer einfach. Wir gehen oftmals durch schwierige Zeiten, durch Wüstenzeiten, durch einen heißen Wüstensand. Und ich danke dir, Herr, dass wir an dich denken dürfen. und wissen dürfen, dass du uns unendlich liebst. Und dass du da bist mit uns. Und dass du uns zu dir holen willst. Und dass in deiner Ewigkeit alles perfekt sein wird. Diese Beziehungen, die wir versaut haben auf dieser Welt, diese Konflikte, Herr, diese Spaltungen und Frustrationen und Depressionen sind Gefühle, die wir manchmal haben. Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast von all dem und dass es nicht mehr lange sein wird und wir werden heil sein, völlig heil in deiner Gegenwart und es wird völlig perfekt sein und unsere Beziehungen werden völlig geheilt sein und völlig in Ordnung und werden dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und Herr Jesus, wir können gar nicht drauf warten. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe für uns. Und ich danke dir, dass du mit uns bist und uns Gnade schenkst und Kraft schenkst, solange wir hier auf der Erde auf unserem Weg sind. Danke, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir ruhen in dir und in deinem Werk. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.